Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Libyen geht Machthaber Gaddafi weiter mit militärischer Gewalt gegen Aufständische vor. Augenzeugen berichten von Angriffen auf Demonstranten mit vielen Toten und Verletzten. Die Rebellion gegen Gaddafis Regime hat inzwischen auch den Westen des Landes erfasst. Die Stadt Zuara soll bereits von Aufständischen kontrolliert werden. Heftige Kämpfe gab es offenbar in Misrata und Al-Zawiya.
Die Lage in Libyen bleibt unübersichtlich. Amateurbilder entstanden offenbar unter Lebensgefahr. Kämpfe um die Stadt Al-Zawiya, südwestlich von Tripolis. Augenzeugen berichten von Massakern durch die Regierungstruppen. Von dort hatte Gaddafi eigentlich eine Fernsehansprache angekündigt, doch das Regime scheint auch in Al-Zawiya die Kontrolle verloren zu haben. Das Bild zeigt nur den Moderator. Gaddafi meldet sich per Telefon und macht das Terrornetzwerk Al-Qaida für die Lage im Land verantwortlich. Dessen Anhänger hätten junge Libyer mit Drogen dazu gebracht, zu rebellieren. Die feiern jetzt im Osten schon die Befreiung. In Tobruk und Benghazi sind die Vertreter der Staatsmacht offenbar verschwunden oder haben sich den Aufständischen angeschlossen. Sogar im Westen des Landes sollen die Regimegegner auf dem Vormarsch sein. Die Stadt Zuara sei in ihren Händen, melden Nachrichtenagenturen. Die internationale Gemeinschaft fordert ein Ende der Gewalt. Guido Westerwelle zu Besuch in Kairo. Eigentlich soll es um Ägyptens Weg zur Demokratie gehen, aber die Situation im Nachbarland beherrscht die Gespräche.
Wir können nicht akzeptieren, dass in dieser Weise Gewalt gegen das eigene Volk angewendet wird. Und wir begrüßen die klare Haltung der internationalen Gemeinschaft im Weltsicherheitsrat, in der Europäischen Union, in der Afrikanischen Union und auch in der Arabischen Liga. Denn man kann ein eigenes Volk, so wie das derzeit stattfindet, nicht mit Gewalt von der Freiheit abhalten.
Der deutsche Außenminister fordert Sanktionen gegen das Regime. Die internationale Gemeinschaft kann sich dazu noch nicht entschließen.
Zu den jüngsten Entwicklungen in Libyen jetzt live, Volker Schwenk.
Noch immer sind die Informationen aus Libyen so widersprüchlich und schwer einzuordnen, wie auch die jüngste Ansprache des libyschen Herrschers selbst. Er sagt, nun ist jede Stadt, jedes Dorf auf sich allein gestellt. Respektiert mich als Führer oder ihr müsst die Konsequenzen tragen. Eine unverhohlene Drohung. Im Westen und rund um Tripolis kämpfen offenbar noch Gaddafi-Getreue. Doch aus dem Osten rücken die Regimegegner vor. Und nun verabschieden sich auch noch wichtige Getreue wie sein engster Berater. Es ist zumindest sehr wahrscheinlich, dass Muammar Gaddafi offenbar die Kontrolle über Libyen verloren hat.
Zehntausende Ausländer versuchen derzeit, Libyen mit Flugzeugen, Schiffen oder auf dem Landweg zu verlassen. Bis zu 6.000 Europäer sind noch in dem Wüstenstaat. Deutschland und andere Staaten wie die Türkei entsandten inzwischen Marineschiffe zur Rettung der Menschen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sind die Fregatten Brandenburg und Rheinland-Pfalz sowie der Einsatzgruppenversorger Berlin auf der Fahrt in das Seegebiet Große Sirte. In der Europäischen Union gibt es Streit über die Flüchtlinge aus Nordafrika. Bei einem Innenministertreffen in Brüssel forderte Italien die Solidarität der anderen Staaten. Rom befürchtet angesichts von mehreren tausenden Flüchtlingen aus Tunesien einen Ansturm auch aus anderen Umsturzländern. Das sehen Deutschland und andere EU-Staaten anders. Sie wollen keine Asylbewerber aufnehmen und lehnen finanzielle Hilfe ab.
Sie kommen aus Nordafrika. Etwa 6.000 sollen bisher auf der italienischen Insel Lampedusa angekommen sein. Für Italiens Innenminister Grund genug, einen Notruf abzusetzen. Die Regierung Berlusconi sieht sich mit dem Flüchtlingsproblem von Europa im Stich gelassen. Was jetzt passiert, ist nicht nur ein Problem für Italien, es ist ein Problem für Europa und die ganze Welt. Wir stehen vor einer aufkommenden humanitären Katastrophe und Europa muss was tun. Reichlich übertrieben, urteilen die meisten anderen EU-Innenminister und beschwichtigen nur die Ruhe. Tunesiens Flüchtlinge seien mehrheitlich Arbeitsmigranten. Bei ihnen gehe es nicht um Leib und Leben, also auch nicht um Asyl.
Es gibt keine großen Flüchtlingsströme bisher. Wir sollten sie auch nicht herbeireden. Die rund 6.000 in Lampedusa und in Italien kommen aus Tunesien. Davon haben nur 50 einen Asylantrag gestellt.
Beim Asylvergleich habe Italien sein Soll noch längst nicht erfüllt, heißt es in Brüssel. Etwa 260.000 Asylbewerber gab es 2009 in der EU. Verteilt auf die Länder steht Frankreich mit 48.000 Anträgen an der Spitze. 41.000 waren es in Deutschland. Im kleinen Belgien gab es 20.000. In Italien waren es dagegen nur 6.500. Doch die Asylstatistik sagt nichts über die weit größere Zahl derer, die aus wirtschaftlicher Not an Europas Mittelmeerküsten landen.
Ich habe mir davon selbst ein Bild machen können, wenn es keine Lastenverteilung unter den EU-Staaten gibt, dann bricht sicherlich der Süden Italiens irgendwann von seiner Leistungsfähigkeit her zusammen.
Italien hat bis zu 1 Million illegaler Einwanderer im Land. Sie sind willkommen als billige Arbeitskräfte. Gerade im Süden erzeugt ihre Anwesenheit aber immer mehr soziale Spannungen. UN-Flüchtlingskommissar Guterres appelliert an die EU, Ägypten und Tunesien jetzt massiv zu helfen, um mit dem Ansturm libyscher Flüchtlinge fertig zu werden. Europa selbst hat noch kein einheitliches Asylrecht und erst recht keine Strategie, wie es mit einem Ansturm von Armutsflüchtlingen aus Nordafrika umgehen soll.
Bundespräsident Wulff hat das Vorgehen des Gaddafi-Regimes gegen Aufständische scharf kritisiert. Er sprach heute beim Empfang seines italienischen Amtskollegen Napolitano in Berlin von Staatsterrorismus. Das sei offenkundig ein Handeln, das als psychopathisch bezeichnet werden könne. Das Parlament hat heute in erster Lesung über die Reform der Bundeswehr debattiert. Das Konzept von Verteidigungsminister zu Guttenberg sieht vor, dass die Wehrpflicht zum 1. Juli ausgesetzt und die Truppenstärke auf 185.000 Soldaten reduziert wird. Zugleich soll ein freiwilliger Wehrdienst geschaffen werden. Die Opposition nutzte erneut die Chance, den Minister wegen seiner Doktorarbeit und der Plagiatsvorwürfe anzugreifen.
Als könnte er jetzt nicht gut alleine sein. Verteidigungsminister zu Guttenberg sucht Kontakt zu den Abgeordneten einen Tag nach den heftigen Angriffen gegen ihn hier im Bundestag. Und die gingen auch heute weiter. SPD-Chef Gabriel wandte sich dabei zuerst an den Minister.
Jeder weiß, dass wir es mit einem politischen Hochstapler zu tun haben.
Und dann an die Bundeskanzlerin gerichtet.
Muten Sie uns und der Bundeswehr und sich und unserem Land dieses unwürdige Schauspiel, das wir seit Wochen mit Ihrem Verteidigungsminister erleben, nicht länger zu.
Auch in der Sache griff Gabriel den Minister scharf an, warf ihm Konzeptlosigkeit vor und forderte, die Aussetzung der Wehrpflicht zu verschieben. Zu Guttenberg äußerte sich heute nicht zu Doktorarbeit und Doktorwürde. Er verteidigte seine Bundeswehrreform. Sie sei ohne Alternative. Jetzt komme es aber darauf an, die Bundeswehr attraktiv zu machen für künftigen Nachwuchs.
Ich bin mir völlig im Klaren darüber, dass angesichts der Konkurrenz mit anderen Arbeitgebern um qualifiziertes Personal die Gewinnung von Freiwilligen wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft darstellt.
Die Linkspartei bezweifelt jedoch, dass die Bundeswehr attraktiv genug ist für qualifiziertes Personal.
Im zunehmenden Maße bekommen wir amerikanische Verhältnisse. Im Klartext heißt das, die Armen werden zum Kanonenfutter.
Offen bleibt, wie Guttenberg seine Reform finanzieren und dabei zugleich sparen will. Immerhin, heute hat ihm der Finanzminister ein wenig Luft verschafft. Guttenberg muss die vereinbarten 8,3 Milliarden Euro erst bis Ende 2015 einsparen, also ein Jahr später als bisher vorgesehen.
Deutschland hat erstmals seit 5 Jahren den Europäischen Stabilitätspakt gebrochen, trotz der Wirtschaftserholung. Bankenrettung und milliardenschwere Konjunkturpakete führten dazu, dass die öffentlichen Haushalte im vergangenen Jahr 82 Milliarden Euro mehr ausgaben als sie einnahmen. Das entspricht 3,3% des Bruttoinlandsproduktes und liegt damit über der 3%-Marke des Stabilitätspakts. IG Metall und Deutscher Gewerkschaftsbund haben heute auf bundesweiten Kundgebungen gegen Leiharbeit protestiert. Sie kritisierten, dass reguläre Arbeitsverträge zunehmend durch befristete Jobs ersetzt würden. Außerdem forderten sie, dass Stammbelegschaft und Leiharbeiter gleich bezahlt werden.
Bei Daimler in Sindelfingen demonstrieren rund 6.000. Einer von ihnen ist Clemens Langenecker. Auch er hat Kollegen, die Leiharbeiter sind und kennt ihre Sorgen und Nöte.
Die fragen natürlich immer, gibt es eine Möglichkeit, vielleicht fest übernommen zu werden? Irgendwo stelle ich immer wieder fest, dass diesen Menschen die Perspektive fehlt.
In der Daimler-Produktion gibt es 3000 Leiharbeiter, in Deutschland insgesamt etwa 1 Million, schätzen die Gewerkschaften. Zu viele in Zeiten des Aufschwungs, so sehen es Clemens Langenecker und seine Kollegen. Vor allem, weil Leiharbeiter oft schlechter bezahlt würden als die Stammbelegschaft. Bei Daimler bekommen sie zum Beispiel keine Schichtzulagen.
Gleiches Geld für gleiche Arbeit. Das ist doch gewiss keine revolutionäre Forderung, Kolleginnen und Kollegen. Das ist das Normalste der Welt, aber offensichtlich nicht in Deutschland.
Protest bundesweit, zum Beispiel bei VW in Braunschweig. Hier allerdings gibt es auch gute Nachrichten. 2200 Leiharbeiter werden in die Stammbelegschaft übernommen. Für die Arbeitgeber hier und anderswo im Land ein Argument für die Leiharbeit.
Es ist auch ein guter Einstieg für niedrig qualifizierte Arbeitskräfte, die auch hier in den ersten Arbeitsmarkt finden können. Es wäre bedauerlich, wenn man diesen Menschen diese Chance zum Einstieg in den Arbeitsmarkt nehmen würde.
Clemens Langenecker überzeugt das nicht. Er und seine Kollegen haben für die Produktion bei Daimler eine Beschränkung der Zeitarbeit erkämpft. Hier dürfen höchstens 8% der Beschäftigten Leiharbeiter sein.
Bahnkunden müssen sich erneut auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Nach den Protesten am Dienstag hat die Gewerkschaft der Lokführer ihre Mitglieder für morgen Vormittag zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen. Er soll von 8:30 bis 11:30 dauern. Betroffen sind die Deutsche Bahn sowie 6 private Konkurrenten. Die GDL fordert einheitliche Tarifbedingungen für alle Lokführer. Nordrhein-Westfalen schafft als drittes Bundesland nach Hessen und dem Saarland die Studiengebühren ab. Mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linkspartei beschloss der Landtag heute, die Gebühren zum kommenden Wintersemester zu streichen. Damit löst die rot-grüne Minderheitsregierung in Düsseldorf ein zentrales Wahlversprechen ein. Ministerpräsidentin Kraft sagte, jetzt werde allen Kindern der Weg zum Hochschulstudium ermöglicht. Der Mitbegründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Assange, darf von Großbritannien an Schweden ausgeliefert werden. Das hat ein Gericht in London entschieden. Gegen den 39-Jährigen liegt ein EU-weiter Haftbefehl vor. Die schwedische Justiz verdächtigt Assange der sexuellen Gewalt gegen 2 Frauen, hat aber bislang keine Anklage erhoben. Assange bestreitet die Vorwürfe.
Die Enttäuschung stand Assange ins Gesicht geschrieben, denn das heutige Urteil, es war eine Niederlage auf der ganzen Linie für einen Mann, um den es immer einsamer wird. Was wir heute hier gesehen haben, war ein 0815-Urteil, was mich nicht überrascht hat. Ein Urteil, das aber durch und durch falsch ist. Kämpferischer der Auftritt seines Anwalts, der erklärte, man werde in jedem Fall Berufung einlegen. Wir sind immer noch sehr optimistisch, dass das nächsthöhere Gericht unseren Argumenten folgen wird. Ein Prozess in Schweden würde hinter verschlossenen Türen stattfinden und kann damit nicht fair sein. Gerade diesen Punkt aber hatte der Richter zuvor in der Luft zerrissen. Schweden habe nun einmal ein anderes Rechtssystem, in dem Vergewaltigungsprozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit liefen.
Das Urteil war knapp, klar und vernichtend in allen Punkten. Auch das Argument, Assange könne von Schweden aus leichter in die USA ausgeliefert werden, entbehre jeder Grundlage, so der Richter. Und so glaubt heute hier in London kaum einer mehr daran, dass Assange seine Auslieferung in nächster Instanz noch verhindern kann.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 25. Februar.
Der Osthälfte Deutschlands beschert hoher Luftdruck noch freundliches Wetter. Von Westen machen sich Tiefausläufer mit feucht milder und sehr wolkenreicher Luft bemerkbar. Hier und da gibt's auch ein paar Tropfen oder Schneeflocken. Aber es fällt nur sehr wenig. Vom Allgäu bis zum Karwendel schneit es etwas mehr, während es in der Osthälfte verbreitet klar ist. Und dort zeigt sich morgen häufig die Sonne. In der Westhälfte gibt's zwar viele Wolken, aber es bleibt meist trocken. An den Alpen fällt noch etwas Schnee. Im Süden weht der Wind schwach aus unterschiedlichen Richtungen, Richtung Norden auch mäßig und an den Küsten zum Teil frisch aus Süd bis Südost. Am Niederrhein heute Nacht +3, an der Neiße bis -13 Grad. Im Nordosten morgen bis -2, in der Kölner Bucht dagegen milde 9 Grad. Am Samstag fällt von Nordwesten her zeitweise Regen. Von Brandenburg über Sachsen bis nach Bayern bleibt es meist freundlich. Am Sonntag gibt's viele Wolken, gebietsweise Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee. Am Montag ähnliches Wetter, aber weniger feucht.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr mit Susanne Holst. Darin Umsturz in Libyen, Gaddafis wirre Reden und Arbeitnehmer zweiter Klasse, die Proteste der Leiharbeiter.